Apropos Türen öffnen. Barrierefreiheit hat etwas mit Weitblick zu tun, mit Horizonterweiterung. Und darum blicken wir auch ganz gerne über die Grenzen unseres kleinen Landes hinaus. Und unser nächster Referent, den ich jetzt herzlich begrüßen darf, kommt aus Deutschland. Er ist kein ganz Unbekannter in der Branche. Es ist Jan-Erik Hellbusch. Er ist nicht nur Buchautor und publiziert sehr viel zum Thema Web, er hat auch einen sehr, sehr informativen und wertvollen Webauftritt für alle jene, die da mal schmökern möchten. Er begleitet aber auch Relaunches von Webseiten und berät dabei, und einige davon schaffen es dann ja auch in den Biene-Award. Und sein Thema ist heute Goldene Biene bei deutschen E-Government-Sites. 40 Minuten inklusive Fragemöglichkeit. Wir werden ein kleines bisschen Verzug haben, weil wir ja ein paar Minuten später angefangen haben. Wir werden dann die Kaffeepause, die danach kommt, etwas verkürzen.
So, die Vorstellung hat Eva Papst schon gemacht, deswegen kommen wir gleich zum Thema. Die Biene. Biene steht für barrierefreies Internet eröffnet neue Einsichten und ist ein Preis für barrierefreie Webauftritte, der seit 2003 an verschiedene Websites vergeben wurde. Also dieser Preis wurde 2003 nach Kategorien vergeben, zum Beispiel E-Government oder Kultur, und im letzten Jahr nach Komplexität der Anwendung, da waren die Kriterien etwas anders. Und in diesem Jahr wird es leider keinen Preis geben, weil die Aktion Mensch und die Stiftung Digitale Chancen, die diesen Preis vergeben, ein Forschungssemester eingelegt haben. Da geht es um Web 2.0. Welche Probleme stehen da genau an? Weil diese Themen, Web 2.0, Ajax, wie auch immer, die sind in den Reglementierungen für die Barrierefreiheit im Internet gar nicht so sehr erfasst. So, jetzt habe ich schon mal die erste Folie übersprungen. Also es gab natürlich ein paar Preisträger in den letzten Jahren, die wollte ich noch gerne aufführen. Aber nicht so viele im Bereich E-Government. In 2003 war es die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Die haben da einen sehr guten Job gemacht und haben sogar noch einen zweiten Preis ein Jahr später bekommen für die Einbindung von Gebärdensprachfilmen. In 2004 war es eine kleine, aber feine Seite des Integrationsfachdienstes in Hamburg, nämlich profil-hh.de. In 2005 hatten wir die ersten, also richtig Kopf-an-Kopf-Rennen in diesem Bereich. Zwei Landesportale, einmal das Parlament, der Landtag in Nordrhein-Westfalen, landtag.nrw.de, und auch das Landesportal des Landes Baden-Württemberg, haben beide eine Goldene Biene gewonnen, und in 2006 ging der Preis in diesem Bereich, also eine Goldene Biene, nach Österreich. Diese Website help.gvat wurde ja schon mehrfach erwähnt heute schon. Ich kann leider nur zu zwei Websites wirklich was sagen, nämlich Profil.hh und Landtag NRW, weil das die einzigen in diesem Bereich waren, wo ich auch ein bisschen Einblick hatte. Bei der Barrierefreiheit geht es oft um, Entschuldigung, bei mir quasselt die Strippe und ich kann nicht gleichzeitig zuhören und reden, also ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Ich wollte gerne noch auf die besonderen Zielsetzungen eingehen, was diese beiden Websites auszeichnet. Was man im Internet sieht, ist oft nur die Spitze des Eisbergs. Das ist quasi das Ergebnis, und für die Barrierefreiheit ist oft ein langer Prozess vorher des Plans, des Codens, des Testens erforderlich. Und bei profil.hh.de kann man sagen, da hatten wir einen Mann, der das praktisch alleine programmiert hat, und der hatte sich wirklich zum Ziel gesetzt, die Semantik, die Standardkonformität zu erlernen anhand dieses Projektes und auch effizient umzusetzen. Und beim Landtag NRW, da war das Wissen sicherlich so vorhanden, aber das eigentliche Problem bestand in der eigentlichen Redaktion, weil da gibt es ein verteiltes Redaktionssystem mit vielen Redakteuren, und das Redaktionssystem selbst war überhaupt nicht barrierefrei in dem Sinn, also hat keinen barrierefreien Output geleistet. Dieser Integrationsfachdienst in Hamburg Ist kein Einzelfall. Also diese Fachdienste, die gibt es überall in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber die gibt es auch in kleineren Städten. Die vermitteln Jobs und hier in dieser Abteilung speziell für behinderte Personen. Also war die Zielvorgabe des Fachdienstes schon mal sehr gut. Die Website sollte barrierefrei sein. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt bei der Umsetzung der Barrierefreiheit, weil oft gibt es da nur vage Vorstellungen. Und entsprechend mit dem Programmierer haben die auch jemanden gefunden, der das gerne auch umsetzen wollte. Der Herr Hofer, den kannte ich übrigens vorher schon, der hatte zum Beispiel auf den Seiten des Norddeutschen Rundfunks erste Erfahrungen mit Barrierefreiheit gemacht. Da habe ich ihn auch unterstützt und deswegen kamen wir auch zusammen für diese Arbeit auf der Seite Profil.hh. Ich denke, das ist auch immer ganz wichtig, wenn man selbst nicht ganz sicher ist, wie Barrierefreiheit wirklich aussieht. Also die meisten Webdesigner da draußen, die haben wirklich nicht die Vorstellung, wie ein Blinder, wie ein Sehbehinderter oder wie ein Gehörloser eine Information aufnimmt, wie ihre Hilfsmittel aussehen, wie ihre Fähigkeiten im Einzelnen tatsächlich sind. Und ich kann das für mich auch nicht behaupten. Also ich weiß zwar, wie man als Sehbehinderter surft und wie als Blinder surft, aber als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Experte kann ich durchaus auf entsprechende Quellen hinweisen. Und das war sicherlich für dieses Projekt auch hilfreich, also zumindest für den Herrn Hofer. So, und die Eigenmotivation des Entwicklers war vor allem die Effizienzsteigerung. HTML für die Inhalte und CSS für das Design. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, das Handwerk und die Kunst im Webdesign wirklich nochmal fundiert zu erlernen, sozusagen. Für den Landtag war der Ausgangspunkt etwas anders. Der Landtag stand beziehungsweise das Land NRW stand vor einer Neuwahl und es sollte vor der Wahl eine neue Website für den Landtag erstellt werden, neues Design, also alles quasi neu und bei dieser Gelegenheit sollte auch eine Migration stattfinden und die Portierung der ganzen Inhalte von System A nach System B vorgenommen werden. Und da hat man gesagt, weil auch in Nordrhein-Westfalen eine Verpflichtung zur Barrierefreiheit für die öffentliche Hand besteht, dass diese Seite auch gleich barrierefrei sein soll. Im Zuge dessen bin ich damals als Mitarbeiter beim Projekt BIK dann involviert worden. Vorteilhaft hier war vor allem, dass der Wille zur Barrierefreiheit nicht von einzelnen Mitarbeitern alleine ausging, sondern dass die Direktion des Landtags, des IT-Bereichs, dies ausdrücklich gewünscht hat, was gewisse Freiräume dann auch lässt, anstatt jetzt eines Budgets von, ich sag mal, 10.000 Euro, was ein bisschen knapp bemessen ist für so ein Projekt, hatte man durchaus, also konnte man relativ variabel handeln. So. Das zur Vorgeschichte. Ich möchte jetzt nur kurz auf ein paar Beispiele eingehen, was eigentlich so bedeutsam bei diesen oder was so umgesetzt wurde bei diesen Webseiten. Beide Seiten sind natürlich standardkonform und es kommt sehr oft auf Kleinigkeiten an. Hier habe ich ein Beispiel mit einem Formular. Dieses Formular sieht zumindest nicht nach nichts Besonderem aus. Natürlich wurde hier auf die Kleinigkeit geachtet, dass die Labels oder die Bezeichnungen für die einzelnen Formularelemente, dass diese unmittelbar verknüpft sind mit den Formularen. Ich denke, das ist sehr wichtig, nicht nur für Screenreader, sondern auch für Mausnutzer. Man kann zum Beispiel auf den Text klicken und dann springt immer der Fokus in das Formularfeld. Das ist für viele Webentwickler, die mit Barrierefreiheit noch nichts zu tun haben, also einer der ersten Aha-Erlebnisse. Diese Genauigkeit wurde natürlich sehr stringent durch den ganzen Webauftritt umgesetzt. Was auch sehr wichtig war, ist, dass die Navigation jetzt nicht alleine für Normalsehende optimiert wurde, dass man über Hintergrundfarben oder Vordergrundfarben die aktuelle Position dargestellt hat, sondern Wir haben auch ausführlich getestet, wie das aussieht bei sehbehinderten Einstellungen, wie zum Beispiel eigene Farbdefinition. Da haben wir ein System entwickelt, um diese Hervorhebungen dann auch bei invertierten Farben beispielsweise, wie hier. Oh Gott. Normalerweise klappt das besser. Vielleicht liegt es daran, dass ich heute Morgen um 4 Uhr aufstehen musste, um hier zu sein. So, wo sind wir jetzt?
Klare Navigation.
Jetzt passt es, ja. So, jetzt sind wir wieder richtig. Invertierte Darstellung, ein sehr wichtiger Punkt bei Sehbehinderung. Viele Sehbehinderte sind eben blendempfindlich und wir haben natürlich alle Seiten auf diese Einstellung getestet und optimiert. Diese Methode haben wir natürlich auch bei... Ich weiß jetzt, woran das liegt. Ich habe normalerweise eine andere Tastatur. Die Tasten sind hier vertauscht. Diese Systematik haben wir natürlich auch beim Landtag NRW eingesetzt, wobei hier es deutlich komplexer war. Aber die Entwickler dort waren sehr wissbegierig und haben da sicherlich mit viel Arbeit da ein vernünftiges System, sowohl auf der visuellen Ebene als auch auf der weiteren visuellen Ebene für Sehbehinderte, als auch auf der Strukturebene für Blinde, die Navigation wirklich optimiert. Ich denke, die Navigation ist einer der wichtigsten Punkte bei der Barrierefreiheit, weil über diese Navigation kommt man eben durch die Inhalte eines Webauftritts. Natürlich spielte die Semantik immer wieder eine sehr wichtige Rolle. Überschriftenstrukturen, ein ständiges Thema bei der Barrierefreiheit. Wie kommen Blinde und Sehbehinderte durch eine Website? Das wurde natürlich auch optimiert. Was wie eine große fette Schrift aussieht, muss natürlich auch auf der Strukturebene als Überschrift ausgezeichnet werden, um barrierefrei zu gelten. Und diese Überschriftenstrukturen haben wir weiter fortgeführt, weil die Überschriften selbst als wichtige Navigationsmöglichkeit für viele Nutzer genutzt werden kann, vor allem auch Blinde, aber es geht auch in anderen Programmen, also zum Beispiel Opera, dass man über Überschriftenstrukturen durch eine Seite navigiert, jetzt nicht über eine Website, sondern selbst die Seite und deren Strukturmerkmale sind eine wichtige Navigationsmöglichkeit für bestimmte Behinderungsarten. Und so hat die Navigation auch eben, es ist hier vielleicht ein bisschen klein, also da steht H6, Hauptnavigation, glaube ich. Das sind so Zielpunkte, die ein blinder Nutzer beispielsweise direkt ansteuern kann. Und natürlich, was auch sehr, sehr wichtig war bei allem, und hier geht es nicht nur um HTML-Seiten, ist die Bedienung mit der Tastatur. Hier sehen Sie ein Flash-Objekt. Teilweise mussten diese Dinge beim Landtag auch richtig neu programmiert werden, damit Tastaturnutzer überhaupt an die Inhalte kommen, an die Auswahlmöglichkeiten. Hier geht es um das Auffinden der einzelnen Abgeordneten aus den verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen. Ja, das waren ein paar Beispiele, was wir da alles machen mussten. Natürlich geht es ewig weiter und man kann sehr viele Sachen zeigen. Sollten da schon die wichtigsten Sachen erwähnt werden. Die Erfolgsfaktoren für die Auszeichnung mit einer goldenen Biene sind sicher ähnlich bei beiden Projekten. Bei Profil HH kann man natürlich die Standardkonformität aufführen. Was wir da aber vor allem vorher gemacht haben, bevor die Seite zur Biene eingereicht wurde, wir haben das von anderen auch noch testen lassen. Und zwar in diesem Fall vom Projekt BIK, die sitzen in Hamburg und bieten halt so einen Test an. Das ist übrigens auch öffentlich zugänglich. Ich denke, so ein objektiver Test ist immer sehr wichtig bei der Barrierefreiheit. Nach dem Prinzip 4 Augen sehen mehr als 2. Man steckt ja irgendwie doch immer in seinem eigenen Häuschen. Und dieser Big Test war seinerzeit der erste Big Test, der 100 von 100 Punkten ergeben hat, also hatte die Seite Profil HH sicherlich eine sehr gute Visitenkarte für die Biene-Ausschreibung. Beim Landtag, wie gesagt, ist beides ähnlich. Beim Landtag war die HTML durchweg in Ordnung, also auch die Überschriften und so weiter und so fort. Es wurden bestimmte Seiten natürlich auch ausgeklammert von der Prüfung, weil es besteht hier, also hier ging es um 20.000 Seiten, die nicht alle portiert wurden. Also es gab ein bisschen Rest, was einfach nicht mehr gepflegt wird. Auch hier wurde ein Big-Test durchgeführt. Und zwar zum einen während des Projektes selbst, da sind die Seiten sehr schlecht abgeschnitten, aber da hatten wir auch eine schöne lange To-Do-Liste, was wir alles noch besser machen konnten. Und danach, nachdem die Seite öffentlich gegangen ist, wurden die Seiten nochmal von Big aus nochmal getestet, öffentlich. Und da hatten wir ja nicht ganz 95 Punkte, was dann sehr gut ergeben hätte, sondern 94,5. Aber für so eine große Website ist das durchaus in Ordnung. Ein entscheidender Faktor bei Landtag NRW war, wie kriegt man die Fehler des Systems, des Redaktionssystems in den Griff und wie fängt man die Fehler von den Redakteuren ab? Und da gab es ja pfiffige Programmierer beim Landtag, die Routinen geschrieben haben. Also nachdem die Redakteure was eingestellt haben, gespeichert haben, wurden diese Daten nochmal geparst und nach typischen Fehlern gesucht. Diese Fehler wurden korrigiert und das, was der Nutzer am Ende sah, war halt so eine Art bereinigte Eingabe. Das war sehr wichtig bei diesem Projekt, weil alleine das Redaktionssystem tausende von Fehlern verursacht hatte. So, ich denke, was auch ganz interessant ist, sind die Kosten. Okay, Profil-HH zählt nicht wirklich, weil es war wirklich low budget. Ich glaube, der Herr Hofer hat da weniger als 1.000 Euro für das Ganze gesehen. Allerdings handelte es sich nur um 18 Seiten. 17 Seiten waren praktisch gleich, also vom Aufbau her. Und die 18. Seite hatte ein Kontaktformular. Ich denke, wenn Sie rausschauen auf den Markt, sind das gängige Preise manchmal. Das ist erschreckend, aber der hat es dafür gemacht, aber wurde auch dafür belohnt. Ansonsten kann man nur sagen, also weil er halt sehr gute Vorarbeit geleistet hat, war die Nacharbeit auch sehr, sehr gering. Das ist sicherlich auch wichtig. Wenn man vorher ein bisschen mehr Hirnschmalz reinsetzt, dann muss man nachher weniger nachsitzen. Und er war natürlich sehr motiviert. Beim Landtag sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Für den kompletten Relaunch sieht man da was. Da wurden 485 Personentage eingesetzt für den kompletten Relaunch, was nicht so sonderlich viel ist, denke ich mal, vor allem wenn man bedenkt, es ging nicht nur um ein neues Design, es ging auch um eine Migration von einem CMS zum anderen, Umstellung von PHP auf Java und so weiter und so fort, und da mussten die ganzen Inhalte auch noch portiert werden. Von diesen 485 Personentagen sagte die Landtagsverwaltung, waren lediglich 25 alleine für die Barrierefreiheit. Und ich habe, glaube ich, 10 bis 15 von diesen Personentagen selbst dann in Anspruch genommen. Man sieht also, das Verhältnis ist nicht so dramatisch. Bei, ich sag mal, 50.000 ungefähr Ausgaben für den Relaunch, steht zwar hier nicht auf der Folie, aber so ungefähr war das, ist ein relativ geringer Teil eben für die Barrierefreiheit aufgewendet worden. Neben den Portierungs- und Migrationskosten gab es natürlich auch weitere Kosten. Es müssen einige Routinen entwickelt werden, wie gesagt, um Korrekturen vorzunehmen im Redaktionssystem. Diese waren relativ aufwendig und auch die Schulung der Redakteure hätte durchaus weiter gefasst werden können, weil da haben wir mit einigen wenigen Tagen nicht das Maß an Sensibilisierung erreicht, was für eine dauerhafte Barrierefreiheit erforderlich gewesen wäre. Natürlich musste das Style Guide neu geschrieben werden und so weiter und so fort. Also diese ganzen Kosten der Barrierefreiheit, also die qualitätssichernde Instanz in Richtung Barrierefreiheit, die spielte bei all diesen Punkten eine Rolle. Und da muss man schon schauen, von der Designvorgabe bis zum Style Guide, was da alles also da muss man schon schauen, wo es Themen der Barrierefreiheit gibt. Also beim Design sind es vielleicht die Farben, beim Style Guide sind es eben die Schreibweise für Akronyme oder Sprachwechsel. Seit der Ehrung ist in beiden Fällen auch wieder eine, ich sag mal, gleich vorweg eine Art Verschlechterung festzustellen. Bei Profil.hh wurden die Seiten einer anderen Agentur übertragen. Das liegt unter anderem daran, dass der Erstentwickler nicht mehr entwickelt, sondern einen anderen Job jetzt hat. Und die neue Agentur hat zeitweilig auch Layout-Tabellen online gestellt und derartiges mehr, also alles sehr böse, zumindest in der Barrierefreiheitsszene. Und beim Landtag leider ähnlich. Durch Personalfluktuation war das Interesse gesunken. Also die Projektmanager und so weiter haben nicht mehr diesen Sinn für Barrierefreiheit mehr gehabt, sodass bestimmte Sachen nicht mehr geprüft wurden. Es wurde nicht mehr geprüft, ob Alternativtexte für Bilder eingestellt waren. Die Seiten validieren teilweise nicht mehr. Also viele unwesentliche Dinge auch, die nicht beachtet wurden, aber insgesamt macht das nicht mehr das Bild, was es einmal gemacht hat. Also ich meine, diese Navigation, die Sie vorhin gesehen haben, die funktioniert noch. Das finde ich persönlich sehr gut. Aber manchmal fehlt da doch ein Alternativtext, sodass man nicht mehr genau weiß, was gerade dargestellt wird. Zum Abschluss noch ein Zitat von einem der Entwickler. Jörn Hofer sagt, endlich können die Webentwickler auch mal nachdenken. Ich denke, aus seiner Warte war das ganz okay. Er war vorher Entwickler und hat entwickelt nach Vorgabe, nach einer Vorgabe und bei der Barrierefreiheit, bei der Semantik, bei der Standardkonformität fühlte er eine gewisse Kreativität sicherlich, wo er sich überlegen konnte, wie kann ein Screenreader beispielsweise einen Inhalt am besten aufbereiten. So, ich habe noch einen kleinen Werbeblock, falls Sie sich interessieren, aber ich denke, die Folien, die stehen dann auch zur Verfügung. Mir wurde gesagt am Anfang, wir sind spät dran. Ja, wir können noch diskutieren, wenn Sie mögen. Ansonsten ist, denke ich, gleich auch Kaffee angesagt. Also ich sehne mich danach, muss ich ehrlich sagen.
Ja, vielen Dank, Jan-Erik Helbusch. Ich glaube, das ist für jeden, der hier beispielsweise als Vertreter einer Behörde da ist oder eines anderen großen Webauftritts, ganz wichtig auch zu erfahren, wie gehen es denn die Leute an, wie machen die das. Nutzen Sie also doch noch die Gelegenheit, bevor wir zum wohlverdienten Kaffee gehen, und fragen Sie, wenn Sie Fragen haben.
Ja, grüß Gott, ich habe noch eine Frage. Und zwar, in welcher Kostenbereich spielt sich so ein Big-Test ab?
Ja, der Big-Test ist eigentlich gar nicht so teuer. Also zunächst mal steht das Prüfverfahren online zur Verfügung. Also Sie können es auch selbst erlernen. Und dann wäre es also zumindest monetär kostenlos. Aber klar, Sie brauchen ja noch die Zeit, um das alles nachzuprüfen. Wenn Sie das von Big prüfen lassen, hängt es maßgeblich von der Seiten, vom Umfang ab. Also ein kleiner Test wird Sie sicherlich unter 1.000 Euro kosten, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, ob Sie eine Preise für Österreich haben oder sowas. Und bei umfangreicheren Seiten, ich sag mal 20 Templates oder sowas, da müssen Sie wahrscheinlich mit 2000 plus rechnen. Also ich glaube, Ihre Preispolitik ist mittlerweile bei 100 Euro pro Seite.